Herzlich willkommen zu Menschenporträt. Mein heutiger Gast ist eine Speaker- und Coaching-Legende, erfolgreicher Multiunternehmer und bekannt in ganz Europa. Ich freue mich sehr auf ein spannendes Gespräch mit Pascal Fey. Herzlich willkommen.
Lieber Max, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
Heute sind wir bei dir. Danke, dass ich da sein darf mit dir in deinen heiligen Hallen. Du bist ja heute bekannt, ob das ist als Speaker auf der Bühne, als Coach, als mehrfacher Unternehmer, auch Investor. Was war vor diesem großen Erfolg? Was war der Pascal, quasi als kleiner Pascal, was war so die erste prägende Kindheitserinnerung in deinem Leben?
Boah, da gibt's ja ganz viele. Ich stelle direkt mal einen kleinen Bezug zu meinem zum Geschäft hin. Ich habe früher haben wir immer Urlaub auf dem Campingplatz gemacht. Also ich bin sehr glücklich aufgewachsen. Normale Verhältnisse, ganz normal. Urlaub war meistens 3 Wochen mit den Eltern, Geschwistern, Oma, Opa auf dem Campingplatz. Und ich weiß noch genau, auf dem Campingplatz gab es so einen kleinen Kiosk. Und der hat Spielzeugautos verkauft. Und ich war immer schon ein riesen Autofan. Und ich hatte ganz viele Spielzeugautos. Und dann hatte der so schöne Spielzeugautos und ich hatte aber kein Geld. Also habe ich überlegt, wie kann ich mir denn jetzt diese Spielzeugautos kaufen? Und dann sah ich bei unserem Campingplatz, direkt aber unser Zelt und der Wohnwagen stand, da gingen immer die Angler her. Die gingen immer daher, dann zum Wasser. Dann habe ich gesagt, Moment mal, die Angeln, die brauchen bestimmt Würmer. Dann habe ich mich auf den Weg gemacht, habe Würmer gesucht, habe mir so einen kleinen Tisch vorne aufgestellt und Würmer in Bechern verkauft an die Angler. Und habe Geld eingenommen, unversteuert, und bin zu dem Kiosk gegangen und habe mir Spielzeugautos gekauft. Das ist eine Erinnerung, aber ich habe tausende natürlich.
Also so begann bei dir quasi Unternehmertum schon in sehr, sehr jungen Jahren und auch schon die Begeisterung für Autos?
Ja, ja.
Das heißt, die ersten Pfennige damals verdient mit dem Verkauf von Würmern. Wie ging es dann weiter? Ausbildung, Berufseinstieg?
Ich habe nicht viel gelernt. Ich habe Abitur gemacht, Matura sagt man, glaube ich, in Österreich. Und dann gab es damals noch in Deutschland entweder die Wahl zwischen Wehrpflicht, Bundeswehr, oder aber Zivildienst. Die Bundeswehr hat mich interessiert, aber ich wusste, wenn ich da hingehe, komme ich ins Gefängnis, weil ich Befehle schlecht nur entgegennehmen kann. Wenn mich dann irgendeiner anschreit und sagt, ich muss das machen, oh, da weiß ich nicht, ob ich dem gefolgt hätte, dann hätten sie mich wahrscheinlich eingebuchtet. Also habe ich mich für Zivildienst entschieden. Das ein Jahr gemacht, in einem Altenheim, Seniorenheim, so sehr, sehr schön. Und danach, währenddessen bin ich Pizzataxi gefahren, um mein erstes Geld zu verdienen. Und bin dann in die USA gegangen und nach Australien, da hatte ich Glück, im Rahmen eines Management-Trainee-Programms in verschiedene Firmen reinzuschnuppern, so ein bisschen Berufsluft zu schnuppern, zu gucken, was mich interessiert. Weil ich wusste immer schon, ich muss mein eigenes Ding machen. Ich habe das gespürt. Und darüber bin ich dann auf den Gedanken gekommen, ich wollte eigentlich studieren. Hab das auch getan, ganz konsequent, einen Tag.
Okay.
Und hab tatsächlich nach diesem ersten Tag Studium dann mein erstes Unternehmen gegründet und dann nie wieder eine Uni von innen gesehen.
Was hat dich fasziniert am Unternehmertum, dass du gleich sofort da reingesprungen bist?
Das ist eine super Frage. Ich glaube, du spürst das in dir. Genauso wie du spürst, ob du auf Frauen, auf Männer stehst oder was auch immer. Du spürst das. Und ich wusste schon immer irgendwie, ich will mein eigenes Ding machen. Ich will mich spüren. Und in der Schule schon, als wir dann in der Oberstufe so langsam in dieses Berufsfindungsthema kamen, da gehst du mal, bei uns heißt das Berufsinformationszentrum. Da gehst du dann dahin und wirst beraten. Und dann kam bei mir raus, ich sollte Regisseur werden. Das ist voll Quatsch. Und alle um mich herum haben sich Gedanken gemacht, oh, was werden wir mal? Und oh, das wird so schwer alles. Und ich habe das nicht für mich gespürt. Also irgendwie gedacht, für mich ist das völlig irrelevant. Ich werde immer ein eigenes Ding machen. Und ich fühlte mich immer, du kennst doch so, es gibt so für kleine Kinder so Brettspiele, sag ich mal, da kannst du eine Form in das Gegenstück stecken. Und ich spürte immer, für mich gibt es irgendwie nicht so die Gegenform. Für mich gab es nicht, wo ich reinpasste. Also musste ich mich selbstständig machen. Aber hab das schon immer gespürt, Max. Ich kann gar nicht sagen, warum. Aber da war dieser Antrieb in mir, was Eigenes zu gestalten und Erfolg zu haben, Misserfolg in Kauf zu nehmen. Ich weiß nicht, ich wollte das immer.
Und dein erstes Business war damals, warst du quasi Uni, einen Tag Uni und dann? Was war der erste Start oder das erste Unternehmen?
Ich habe mich selbstständig gemacht, weil ich in der Franchise-Branche entdeckt habe, dass es einen Engpass gibt für Franchise-Geber. Franchise-Geber, ob das nun jetzt McDonald's ist oder Subway oder sowas wie Nachhilfeinstitut oder was auch immer. Die suchen alle Franchise-Partner, haben aber Schwierigkeiten, welche zu finden. Auf der anderen Seite gibt es Existenzgründer, die sagen, boah, ich möchte irgendwas machen, aber mir fehlt die Idee. Oder die sagen, hey, Franchise, das wäre eine Möglichkeit, das ist ein bisschen so eine gestützte Form der Selbstständigkeit, ein bisschen sicherer. Und da habe ich gesagt, ja, okay, wieso kann man sich nicht dazwischen schalten und Existenzgründer an Franchise-Firmen vermitteln? Und das war meine erste Firma. Die habe ich damals noch gegründet im Gartenhaus meiner Eltern und habe mich da eingesetzt mit einem Telefon und einem Tisch und einem Stuhl ohne Geld und habe einfach losgelegt. Und das so ging es dann los. Das waren die Anfänge.
Was war die größte Herausforderung?
Die größte Herausforderung war, wenn du zwischen zwei Interessensgruppen vermittelst, also auf der einen Seite einen Auftraggeber und auf der anderen Seite führst du ihnen in dem Fall einen Existenzgründer zu. Meine größte Herausforderung war es, beides zu kriegen. Also A, Auftraggeber, die sagen, ja, okay, klar, wir arbeiten mit ihnen zusammen, sprich Franchise-Firmen. Und auf der anderen Seite aber auch dann genug Existenzgründer zu haben, die ich dorthin vermitteln konnte. Und Franchise-Geber zu finden war gar nicht so schwer, weil ich habe auf Provision gearbeitet, die hatten am Ende kein Risiko. Aber Existenzgründer dann zu finden, zu beraten und zu motivieren, ja, okay, dann fahr doch mal nach Stadt X zur Franchise-Zentrale und guck dir das an. Das war schon eine echte Herausforderung, ja. Aber hat relativ gut geklappt.
In welchem Jahr war das damals? Die Gartenlaube?
2002.
Das war ja noch 20 Jahren. Da war ja auch Internet noch nicht so groß wie heute. Wie kamst du damals zu deinen Kunden?
Tatsächlich über zwei Wege hauptsächlich. Messen. Wir waren auf Existenzgründermessen. Und da habe ich mir einen Slogan überlegt und bin in dieser Franchise-Wirtschaft, die ein bisschen, sagen wir mal, angestaubt ist, relativ frisch aufgetreten und gesagt, Chefs gesucht. Ich hatte auch die Domain chefgesucht.de, weil ich habe ja Chefs gesucht. Die sollten Chef werden, ne, mit ihren eigenen Standorten. Und das hat relativ gut funktioniert. Und dann haben wir Existenzgründer-Leads eingesammelt auf diesen Existenzgründer-Messen. Große Messen, kleinere Veranstaltungen, da habe ich durch die Gegend getingelt. Und durch Kooperation mit IHK, Industrie- und Handelskammer, auch aufgetreten, gesagt, guten Tag, wir suchen und so weiter und so fort. Aber ich habe relativ früh mit dem Internet begonnen, auch erste Werbeanzeigen zu schalten. Ich glaube, in den ersten Werbeanzeigen bei Google AdWords, hieß es damals noch, 2003 habe ich die geschaltet. Also es war schon wirklich früh.
Was war denn in dieser Anfangszeit für dich, abgesehen vom emotionalen Umfeld, Gartenhütte von den Eltern, für dich so der persönlichen, wie der emotionalste, erste prägende Erfolg?
Ich fand immer zwei Sachen erfolgreich. Wenn du jung gründest und jung startest, dann bist du erstmal komplett unsicher. Ich hatte zwar immer schon, sagen wir mal, ein gesundes Selbstbewusstsein, aber tief in mir drin auch viel Unsicherheit. Und wenn ich dann bei einer Franchise-Firma vorstellig wurde und meine Dienstleistung vorgestellt habe, mit dem Ziel, dass die mich beauftragen, dann war es für mich immer ein toller Erfolg, wenn ich gemerkt habe, ich war da, habe meine Idee präsentiert und die haben gesagt, ja, wir machen das, finden wir gut. Wir finden sie gut, wir finden ihre Idee gut, wir unterschreiben einen Vertrag. Damit habe ich noch kein Geld verdient, aber das war für mich toll, weil ich wusste, okay, die nehmen mich ernst. Und für mich war ernst genommen zu werden immer ein toller Erfolg. Das andere dann, wenn ich es geschafft hatte, tatsächlich jemanden zu vermitteln und es dann dazu einem Vertrag kam und die Person, die ich beraten habe, hat sich dort selbstständig gemacht, hat die Existenz sozusagen aufgrund meiner Beratung dort gestartet, das war auch immer ein toller Erfolg. Und da habe ich auch gar nicht aufs Geld geguckt. Das war so einfach ein Erfolg, ein Resultat deines Handelns. Das ist ein schöner Erfolg. Ja.
Und wie ging es dann weiter?
Es ging so weiter, dass ich meine Beratung früher rein telefonisch gemacht habe. Ich habe die Existenzgründer telefonisch beraten. Ich hatte jetzt ein Gespräch mit dir, Markus, und gesagt, okay, dich interessiert folgende Branche. Du bist bereit und in der Lage, so und so viel zu investieren. Dann haben wir uns verschiedene Systeme angeguckt. Ich habe dir die vorgestellt, die Firmen. Dann haben wir gesagt, ja, okay, dann folgende Firma, die ist interessant. Die Zentrale ist in Hamburg. Und dann hatte ich den Auftrag, dich zu motivieren, aus Graz nach Hamburg zu fahren. Das war schwierig. Und dann stellte ich fest, dass das eine echte Hürde war. Und das passierte immer mehr, sodass ich gesagt habe, eigentlich brauchen wir regionale Berater. Ich hätte am besten einen regionalen Berater in Graz gehabt, weil dann hätte ich persönlich mit dir sprechen können. Da hätte ich viel mehr Chancen gehabt, dich zu motivieren, als nur am Telefon. Und das war der Startschuss für sozusagen unser eigenes Franchise-System, weil ich gesagt habe, wir brauchen regionale Büros. Und diese regionalen Büros haben wir dann gegründet. Und mit Franchise-Partnern haben wir so ein eigenes Franchise-System aus uns selber wiederum gebaut. Und so ging es dann los. Und dann wurde die Firma größer. Am Anfang, wenn du was gründest, ist es ja immer, es klappt alles. Du bist Junge und Mädchen für alles. Aber irgendwie kriegst du alles hin. Ab einem gewissen Punkt nimmt die Komplexität zu. Ab einem gewissen Punkt kommt aber auch das Thema für mich persönlich immer eine Herausforderung des gesamten Kaufmännischen. Und da habe ich früh festgestellt, das ist nicht mein Ding. Das kann ich nicht so gut. Mit Steuern kannte ich mich nicht aus. Wo soll man es auch lernen? Du lernst es in der Schule nicht, du lernst es in der Uni nicht so richtig. Niemand bereitet dich darauf vor, wenn du dich selbstständig machst, dass sich das Finanzamt erstmal 2-3 Jahre in Ruhe lässt und dann sagen sie, ach im Übrigen, Nachzahlung und weil es so schön ist, Vorauszahlung auch noch. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, das hat mir dann irgendwann das Genick gebrochen. Das heißt, rein operativ hatte ich ein funktionierendes Geschäft, aber da ich Cash-Management, generell das ganze Kaufmännische und Finanzmanagement nicht beherrschte, hat mich das dann in die Knie gezwungen und final dann auch in die Insolvenz. Und dann war ich mit 24 pleite, komplett pleite. Ich weiß noch, eines Tages kam ich nach Hause, ich hatte eine kleine Wohnung, ich hatte nicht viel Luxus. Das Einzige, was ich mir gegönnt hatte, war dummerweise einen viel zu teuren Sportwagen. Aber ansonsten habe ich irgendwie Miete gezahlt, 700 Euro oder sowas für meine Wohnung. Also alles nicht auf großem Fuß gelebt. Kam ich nach Hause, wollte die Wohnungstür aufschließen. Da war die schon aufgebrochen. Ein Mann stand mir gegenüber, der hatte so eine Lederweste an, weiß ich ganz genau, ein Hemd mit kurzen Ärmeln, mit so einem Kugelschreiber in der Tasche und guckte mich böse an, sagte, Herr Fey, mein Name ist Gerichtsvollzieher XY. Es bestehen erhebliche Forderungen gegen Sie. Ich bin hier, um Wertgegenstände zu pfänden. Bumm. Ja, und dann hat er mir noch alles mitgenommen, was ich hatte. Es war nicht mehr viel. Ja, das war ein richtiger Tiefpunkt. Aber auch in allen Tiefpunkten wusste ich immer, also ich hatte immer einen Hoffnungsschimmer. Ich habe immer, so schlimm Situationen auch sind, dennoch immer auch das Gefühl von Hoffnung in mir. So, okay, wir sind jetzt in der Trauer, wir sind jetzt in der Krise, das muss man auch anerkennen. Wir sind ja kein Roboter. Aber im Hinterkopf bildet sich schon, warte mal, aber da ist die Chance, da musst du hin. Und dann habe ich mich geschüttelt, ich war ja erst 24. Und habe schon drüber nachgedacht, was kannst du nicht. Meine Stärke war immer Vermarktung, Systeme bauen, sehr strukturiert zu sein, Marketing, Vertrieb, aber das Kaufmännische nicht. Und dann habe ich gesagt, was war der Engpass in meinem Geschäft? Genau, nämlich dieses, ich muss Existenzgründer rekrutieren, das ist alles sehr mühselig, sagen wir es mal so. Und zweitens, mein Engpass ist, ich kenne mich mit dem Kaufmännischen nicht aus. Also habe ich zwei Sachen gemacht. Ich habe eine neue Geschäftspartnerin durch Zufall gefunden. Eine Dame, 20 Jahre älter als ich, haben es auch gesiezt, aber erfahren im Bereich des Kaufmännischen. Und mit ihr habe ich besprochen, ob wir das Ganze nicht nochmal neu gründen wollen. Diesmal eingebettet in eine GmbH. Und mit einem neuen Ansatz, nämlich ein Internetportal ins Leben zu rufen, auf dem wir Existenzgründer selber rekrutieren, um nicht abhängig zu sein von Messen oder von IHK und so weiter und so fort. Das haben wir getan und das funktioniert dann ziemlich gut.
Gerichtsvollzieher bei dir hatte quasi auch den Autoschlüssel wahrscheinlich abgenommen
in der Situation. Der Wagen war längst weg.
Dann stehst du in der Wohnung, aufgebrochen, der Typ ist weg und hat alles mitgenommen. Was ging denn dem Augenblick durch den Kopf? Und durch den Bauch.
Ja, das ist eine sehr unangenehme, beklemmende Situation im Bauch. Aber im Kopf ist es, okay, jetzt ist es soweit. Das Gute an einem Tiefpunkt ist, das ist ja Physik, es kann nur noch eine Richtung geben. Tiefer geht's nicht. Das ist wie wenn du was fallen lässt, ganz unten bounced es wieder hoch. Und das wusste ich irgendwie. Das ist jetzt der Tiefpunkt, offiziell. Jetzt gibt's nur noch eine Richtung, nach vorne. Und das ist das, was ich so eben meinte mit diesem, irgendwo ist immer so dieser Hoffnungsgedanke im Hinterkopf. Und dann wusste ich, jetzt aufgeben ist keine Option. Ich lasse mich nicht aufhalten. Und irgendwann habe ich mal diesen Spruch gelernt, manchmal gewinnst du und manchmal lernst du. Den kannte ich damals noch nicht, den Spruch. Aber intuitiv wusste ich es. Das ist halt jetzt Lernen, das gehört dazu.
Jetzt hast du kurz angesprochen, dann quasi der neue Start mit der gleichen Geschäftsidee noch. Das ist quasi dann auch online schon auch besser aufgebaut. Machst du es halt auch noch oder ist es dann?
Nein. das. Aus dem Geschäft bin ich 2007 raus. Ich habe meine Anteile dann verkaufen können. Und seitdem habe ich da auch keine Berührungspunkte mehr. Das ist jetzt auch schon 18 Jahre.
Weil wenn man deine Vita sich anschaut, du hast ja doch sehr, sehr spannende Meilensteine in der als Unternehmer quasi gemacht. Wie ging es dann weiter, wenn man so einen groben Überblick?
Also, das war sehr spannend, denn als ich diese Firma noch hatte, habe ich Kunden so gewonnen, beispielsweise, dass ich in Firmen einen Workshop gehalten habe. Nach diesem Workshop haben die dann bei uns unsere Leistungen gekauft. Und eines Tages sagte der Mitarbeiter, Pascal, du bist nächste Woche in Köln. Bei einer Beauty-Studio-Kette, Fresh Nails. Um Gottes Willen, was ist denn das? Naja, Gott. Dann bin ich da hingefahren, kam da rein, riesen Loftbüro, 1000 Quadratmeter. Sag ich, für eine Beauty-Studio-Kette, was ist denn da los? Und es begrüßte mich jemand, sagte, guten Tag, Herr Fein, mein Name ist Schubert. Und der kam mir bekannt vor, ein sehr, sehr bekannter Unternehmer in Deutschland, sehr bekannter Internetunternehmer, Stefan Schubert, der hatte dieses Unternehmen gerade gekauft. Naja, ich habe dort meinen Workshop gehalten, die haben dann auch bei mir die Leistung eingekauft und dann sagte er am selben Tag, nachher, lass uns mal essen gehen. Und dann sind wir essen gegangen, abends in einem Restaurant und der sitzt mir gegenüber und holt so eine braune Papiertüte raus. Wie man sie in den USA kennt, wo manchmal Alkohol dran ist. Stellt die auf den Tisch, boom, guckt mich an, holt eine Sache raus und eine zweite Sache raus. Ein bisschen wie so Awards holt die raus. Zack, den einen, zamm, den anderen. Sagte, guck mich an, sagte, wissen Sie, was es ist? Ich so, nee. Nennt man Tombstone. Das kriegen Sie, wenn Sie ein Unternehmen an die Börse bringen. Habe ich zweimal gemacht. Damit hat er mich natürlich schwer beeindruckt. Und dann guckt er mich an und sagte, wieso machen Sie nicht bei mir mit? Machen Sie mit, wir machen das hier gemeinsam. Ich brauche so jemanden wie Sie. Kaufen Sie sich mit ein und wir sind hier gemeinsam als Partner, als Unternehmer und wir bauen hier diese Beauty-Studio-Kette auf. Ich kürze das jetzt mal ab. Ich habe das gemacht. Das hat mich wahnsinnig gereizt, weil der Mann ist ein sehr, sehr wichtiger Mann in meinem Leben. Ein großer, großer Mentor, von dem ich habe von niemandem so viel gelernt, unternehmerisch wie von ihm. Aber heute noch einen guten Kontakt. Und dann hatte ich auf einmal eine Beauty-Studio-Kette. Ich hatte von Maniküre, von Pediküre nicht wirklich viel Ahnung, aber bin dann die Sachen immer offen reingegangen und gesagt, aber wahrscheinlich kann man es lernen, wie man solche Beauty-Studios erfolgreich macht. Und unsere Idee war ja auch über Franchise, war ein Franchise-System zu expandieren. Ja, das ging dann los 2007. Ich legte also los. Innerhalb von den ersten 4 Monaten, glaube ich, habe ich direkt 2 oder 3 Studios eröffnet. Das ging relativ schnell. Und dann kam 2008 die große Bankenpleite. Lehman Brothers ging pleite etc. Und wir hatten ja auch Existenzgründer, die sich mit uns selbstständig machen sollten, so einen Beauty-Lounge eröffnen, die wir dann mit einem Businessplan ausgestattet, mit Eigenkapital ausgestattet, zur Bank geschickt haben. Die sollten eine Finanzierung kriegen. Aber die Banken, die waren so konservativ dann. Und dann haben die in so einem Rating-Kriterien geguckt. Ja, warte mal, was haben wir denn hier? Beauty, Nagelstudio. Und dann gibt's 2 rote Lampen, die angehen können. Von den 2 roten Lampen gingen 3 an. Bei Beauty hat keiner mehr finanziert. Oh, das war schwierig, weil damit unser Geschäftsmodell so ein bisschen ad absurdum geführt wurde, weil wir mussten wachsen. Wir hatten eine hohe Burnrate und sozusagen haben Geld verbrannt. Und so ein Franchise-System braucht 40, 50 Franchise-Partner, damit es profitabel wird. Das hatten wir nicht. Hatten 8 eigene Filialen, für die ich auch noch zuständig war. Die habe ich geführt, hatte also dann irgendwie knapp 100 Beauty-Mitarbeiterinnen, Nageldesignerinnen, die für uns gearbeitet haben. Das war eine sehr intensive Zeit. Und 2010 ging mir komplett das Geld aus. Ich bin all in gegangen mit allem Geld. Wir haben kein Geld mehr verdient, weil wir so viel verbrannt haben. Und
wodurch ist einfach die Fixkosten zu hoch gewesen?
Ja, Fixkosten, wir hatten eine Firmenzentrale etc. Das war ein reiner Investment Case, wo du sagst, wenn du wächst, kommt irgendwann der Punkt, wo es profitabel wird, aber den sind wir nicht gekommen. Und dann habe ich den Stefan angerufen, ich habe so ganz genau gesagt, Stefan, ich habe es jetzt 3 Jahre gemacht, es funktioniert nicht. Ich bin am Ende, von meiner Energie her, vom Geld her, ich kann nicht mehr. Und am Telefon sagte er hat ein sehr großes Unternehmen aufgebaut, OnVista. OnVista ist so ein Börsenportal, hat er selber für 140 Millionen Euro dann erst an die Börse gebracht und dann verkauft. Dann sagte Pascal, ich habe für OnVista 10 Jahre gebraucht. Nach 8 Jahren hatte ich genau 0. Lass uns durchhalten. Habe ich gesagt, ja, ja, das sagt sich leicht mit ein paar hundert Millionen auf der Bank. Ich bin pleite wieder. Was soll ich denn jetzt machen? Sagt er, komm, wir schaffen das. Naja, dann kam Zufall, Glück oder was auch immer. Einer unserer Zulieferer, ein Kosmetikgroßhandel, bei dem wir für unsere Beauty-Studios Handnagel-, Fußpflege-Kosmetikprodukte eingekauft haben, der ging pleite. Dann haben wir uns angeguckt und gesagt, wieso geht denn der pleite? Die haben tolle Produkte. Dann haben wir die Inhaber und den Gerichts- und den Insolvenzverwalter einmal zu uns bestellt, weil wir gesagt haben, vielleicht ist da irgendeine Chance für uns. Und dann haben wir mit unserem letzten Geld, er nicht so ganz, er hat noch eine ganze Menge, das Unternehmen über einen Asset-Deal aus der Insolvenz herausgekauft. Jetzt hatten wir nicht nur ein nicht funktionierendes Beauty-Studio, nicht nur eine nicht funktionierende Beauty-Studio-Kette, sondern jetzt hatten wir auch einen Kosmetik-Großhandel, der pleite war. Eine tolle Situation. Aber wir haben gesagt, da ist eine Chance. Warum? Weil dieser Kosmetikgroßhandel, 30 Jahre alt, so lange arbeiteten auch die Mitarbeiter dort, die haben Umsatz gemacht, wenn das Telefon klingelte und jemand Lust hatte, ans Telefon zu gehen, um die Bestellung anzunehmen. Das war Vertrieb. Da haben wir gesagt, das kriegt man vielleicht ein bisschen besser hin. Dann haben wir das über ein Unternehmen übernommen und dann habe ich gesagt, wir müssen hier in diese Beauty-Industrie müssen wir Online, E-Commerce, Versandhandel müssen wir da reinkriegen. Und alle haben gesagt, das geht nicht. Die Nageldesignerin, die Kosmetikerin, die bestellt nicht online. Ich habe gesagt, watch and learn. Und ich kürze es jetzt mal ab. Nach 4 Jahren, 5 Jahren ungefähr waren wir dann Marktführer. Wirklich der größte Anbieter auf dem Markt. Das hat relativ gut funktioniert. Und das war dann die Erfolgsstory am Ende.
Und dann verkaufte er noch drin geblieben im Unternehmen?
Ich habe meine Anteile 2015 alle verkauft, aber vorher haben wir noch gemeinsam eine Beteiligungsgesellschaft gegründet und uns darauf spezialisiert, genau solche Cases, so angestoppte Versandhandelsunternehmen zu kaufen. Und dann waren immer 3 Schritte. Akquirieren, sanieren und dann oder frisieren und dann wieder verkaufen. Das hat manchmal geklappt und manchmal nicht so gut, aber in Summe war es unterm Strich ganz gut, ja.
Ich habe in deiner Vita noch einige sehr illustre Namen wie Staubbeutel.de und ähnliche Dinge gelesen, wo ich denke, hey, was kann da ihr Geschäft sein?
Das tatsächlich, wenn du das gerade ansprichst, Staubbeutel.de ist Deutschlands älteste Webseite für Staubsaugerbeutel und Staubsaugerzubehör.
Das ist ein Geschäft?
Ja, das ist der Marktführer. Das war eines der Unternehmen, die wir damals gekauft haben. Und dann habe ich mit meinem Geschäftspartner zusammen die Idee gehabt, lass uns doch Google für Staubsaugerbeutel bauen. Und dann haben wir eine Suchmaschine für Staubsaugerbeutel auf dieser Seite installiert und das ging ab wie sonst was. Es hat wirklich ziemlich gut funktioniert. Du gibst halt deinen Staubsauger ein, den du hast, und du drückst auf den Kopf und dann hier, die Beutel brauchst du, das brauchst du alles. Das war ziemlich cool. Und die Seite gibt's heute noch und das haben wir dann aber auch wieder verkauft. Ja.
Unglaublich. Heute sitzen wir bei dir in der Zentrale deines jetzigen Hauptunternehmens, Mehr Geschäft. Wie kam dann der Sprung und die Idee zu Mehr Geschäft?
Ja, das ist auch lustig. Das ist eigentlich ein Unfall, muss ich sagen. Weil wir sehr versandhandelslastig waren, E-Commerce etc. Was machst du? Du schließt dich automatisch zusammen mit anderen E-Commerce-Unternehmen, Versandhandelsgeschäften und gründest so Masterminds, wenn du so willst, Stammtische. Und dann haben wir uns mal dort getroffen und haben über Best Practices ausgetauscht. Und ich habe viel darüber gesprochen, wie ich es bei uns gemacht habe. Ich habe viel mit E-Mail-Marketing gemacht, viel mit Automationen. Und das haben die meisten nicht getan. Und dann war mal einer dabei, der sagte mal, hier ist eine Konferenz. Möchtest du auf der Konferenz mal, da sitzen ein paar hundert Unternehmer, möchtest du da mal einen Vortrag drüber halten, wie du das gemacht hast? Und dann habe ich ja gesagt und habe einen Vortrag gehalten. Und jetzt gibt es diesen Spruch, Bühne bringt Bühne. Wenn du den einen Vortrag hältst, sitzt im Publikum immer einer, der sagt, ich habe hier auch eine Veranstaltung, wollen Sie da auch mal einen Vortrag halten? Meistens ist es so. Und so passierte das. Und dann wurde irgendwann diese Internetszene auf mich aufmerksam. Und dann habe ich auf einer Internetkonferenz gesprochen für Online-Marketing und habe dort einfach nur erzählt, wie ich es gemacht habe. Ich habe immer gesagt, ich mache die Motorhaube auf und zeige euch, wie es geht. Was ich gemacht habe und was funktioniert und was nicht funktioniert. Und je mehr ich das gemacht habe, umso mehr Leute kamen zu mir und sagten, Herr Fey, das ist sehr spannend, kann man Sie auch buchen? Bieten Sie auch Coachings an? Ich habe gesagt, nee, Coachings mache ich nicht, ich verkaufe eine Menge Nagellack. Aber Coachings mache ich nicht. Aber das wurde immer mehr. Und irgendwann bin ich dann zu dem Punkt gekommen, zu überlegen, sollte ich da vielleicht eine Firma draus machen? Macht mir das Spaß oder nicht? Und das fiel auf fruchtbaren Boden bei mir, weil ich diese Marke Mehr Geschäft schon seit vielen Jahren in der Schublade liegen hatte. Und dann habe ich gesagt, komm, ich mache das jetzt. Ich gründe einfach ein Unternehmen, Mehr Geschäft. Und sage, wir sind die aus der Praxis. Weil auf dem Markt gibt es aus meiner Sicht viel zu viele Coaches, die immer nur Coach waren und nie so richtig ein eigenes Unternehmen hatten. Und da haben wir uns positioniert als der erste echte Unternehmer unter den Business Coaches, der eben, wie gesagt, die Motorhaube aufmacht und zeigt, was funktionieren kann.
Wenn man so diese Unternehmerhistorie sich anschaut, mit all den Bereichen, Dinge, die skurril gingen, wie Staubbeutel.de, ja, bis hin zu jetzt dem Erfolgsmodell und Erfolgsgeschäft mit mehr Geschäft. Was sind so für dich die persönlichen Gänsehautmomente in deinem täglichen Tun?
Die einen sind bei mir und die anderen sind woanders. Also was meine ich damit? Die woanders sind, sind bei unseren Kunden. Wenn wir tatsächlich sehen, dass Kunden wahnsinnige Erfolge haben, das ist am Ende das, wofür wir es tun. Das ist der Sinn. Und das macht mich schon echt glücklich, wenn wir Meldungen kriegen von unseren Kunden, die haben das geschafft, die haben das geschafft, oder die waren an einem Punkt und haben sich irgendwie so in letzter Sekunde an uns gewendet und sagt, boah, ich will eigentlich nicht mehr, mein Geschäft frisst mich auf. Und die dann aufblühen zu sehen, das ist schon was echt Schönes. Das sind die, die im Außen sind, sag ich mal. Die bei mir sind, sind so Momente, und das kennt vielleicht jeder, der auch irgendwo was Eigenes kreiert. Wenn du eine Idee hast, das kann eine Idee für ein Produkt sein, das kann eine Idee für eine neue Vermarktungsstrategie sein, für ein Event oder was auch immer. Und du steckst so viel Arbeit rein. Und das dauert manchmal Monate, manchmal Jahre. Und irgendwann kommst du an den Punkt, wo du kurz innehältst und siehst, du bist ja jetzt soweit, das klappt. Es ist da, es funktioniert, es geht. Das sind tolle Momente. Ich glaube, ich habe die viel zu selten und ich genieße die auch viel zu selten. Da sollte man eigentlich, glaube ich, ein bisschen mehr hingucken oder ja auch dankbar für sein. Aber das sind so die Momente, glaube ich.
Wir haben sehr viele junge Zuseher, die sich auch fragen, wie können sie den sich persönlich besten Weg finden zu Erfolg, der aber auch erfüllt. Was wäre aus deiner Sicht jetzt der wichtigste Erfolgstipp für junge Menschen, die ihren Weg noch suchen und egal in welchem Bereich, ob das jetzt als Unternehmer, als Künstler, als ITler, völlig wurscht, in welcher Sparte, erfolgreich werden wollen, welchen wichtigsten Erfolgstipp würdest du aus deiner Erfahrung herausgeben?
Also, ich glaube mal, das allererste ist, Action speaks louder than words. Was bedeutet das? Einfach mal machen. Es gibt ja viel zu viele, die im Traum bleiben, aber nie so richtig mal losgehen. Und wenn du rausfinden willst, was ist so dein Herzensthema, wo empfindest du tiefen Sinn? Das ist ein bisschen so wahrscheinlich, wie rauszufinden, was deine Lieblingsfarbe ist. Das geht ja nur, indem du dir Farben anguckst. Ja, wenn du in der Theorie bleibst und über Farben nachdenkst, ist schwierig, du musst sie dir schon angucken. Was ich damit meine ist, guck immer erst auf dich. Viele machen den Fehler aus meiner Sicht, die gucken auf den Markt und gucken, ah, wo gibt es Chancen, wo kann ich möglichst viel Geld verdienen. Das funktioniert auch. Aber es macht langfristig nicht so glücklich und wird dich auch nicht erfüllen. Viel besser ist die Strategie, du guckst auf dich und schaust, was liegt dir, was entspricht dir, was sind deine Stärken, was sind deine Interessen, was bringt dir Freude, was sagen aber auch andere über dich, dass nur du das kannst, dass du auch mal aus diesem Selbstbild rauskommst und mal ein Fremdbild reinholst. Und wenn du dir dann klar darüber bist, wo so deine Stärken, Interessen, Leidenschaften, was du wirklich magst, was dir entspricht, wo das liegt, dann kannst du auf den Markt gucken und sehen, wo kannst du das mit einbringen. Und jetzt gibt es die sagen, aber ich weiß ja gar nicht, was mich interessiert und was so. Dann kann ich nur sagen, ausprobieren. Das ist wieder wie Farben rausfinden. Geh raus in die Welt und stifte erstmal einen Wert. Im Sinne von, Mensch, wenn da irgendeine Firma ist oder irgendwas, wo du sagst, ich würde da gerne mal reinschnuppern, ich würde da gerne mal was lernen, dann biete dich an, gib nicht auf, aber überlege nie, was können die dir bieten, sondern was kannst du denen bieten. Das ist wirklich so wichtig, immer erst geben, immer erst einen Wert schaffen. Ich habe immer den Gedanken früher in mir gehabt, und das heute noch, wie kann ich für jemanden spannend sein? Welchen Wert kann ich stiften? Weil der Rest kommt dann zurück, von selbst. Und das sind so ein paar Tipps, die ich geben kann. Ein ganz wichtiger Tipp ist noch, wenn jemand dir Nein sagt zu etwas, dann musst du einfach verstehen, das ist ja, sein Nein muss ja gar nicht die Wahrheit sein. Sondern das ist, die Person sagt jetzt zu etwas Nein, weil sie aus ihrer Erlebniswelt und ihrem Horizont gerade sagt, nö. Aber den muss man gar nicht akzeptieren. Und es ist erstaunlich, wie weit wir kommen, wenn wir das Nein einfach nicht akzeptieren und weitermachen. Und das würde ich den Leuten raten. Und einen finalen Tipp noch, lernt verkaufen. Wirklich, das ist auch am Ende, egal was du machst, du verkaufst immer. Du verkaufst entweder dich oder du verkaufst ein Angebot für eine Zielgruppe. Aber lerne verkaufen. Und verkaufen hat leider so diesen Anstrich des Unseriösen. Irgendwie ist das in so einer Ecke drin, die ein bisschen schade ist. Sie wird dem gar nicht gerecht. Lern verkaufen, lern Vertrieb, weil wenn du das kannst, wirst du immer Geld verdienen und glücklich sein.
Gibt's einen Erfolgstipp oder Rat oder irgendeine Weisheit, die auf die junge Menschen absolut nicht hören sollten?
Ja. Wenn du reich werden willst, dann höre nicht auf den Rat von einem Hartz-IV-Empfänger. Was meine ich damit? Erfolglose Menschen erkennst du schnell daran, dass sie dir zu jeder Sache einen Rat geben. Erfolgreiche Menschen machen das gar nicht. Was ist der Unterschied? Die geben dir keinen Rat, die teilen eine Erfahrung. Und das ist der Schlüssel. Höre nur auf Menschen, die eine Erfahrung in diesem Bereich haben, der dich interessiert. Wenn du ein Haus bauen willst, dann kommen ganz viele Menschen zu dir und sagen, oh, mach das nicht, das ist gefährlich, oh, das ist ein Kostengrab. Sind das welche, die schon mal ein Haus gebaut haben? Nee. Die ein Haus gebaut haben, die sagen, achte auf Folgendes. Meine Erfahrung ist die und die. Ganz anders. Und das war auch ein bisschen immer so mein Problem in der Schule, dass ich ein Problem damit hatte, mir von Menschen, die gar nicht das erlebt haben oder den Weg eingegangen und eingeschlagen haben, den ich gerne einschlagen will, dass die mir gesagt haben, wie die Welt funktioniert. Und das finde ich auch schwierig heutzutage immer noch in unserem Bildungs- und Schulsystem. Also deswegen hör bitte nicht auf Menschen, die nicht in dem Gebiet, was dich interessiert, wo du hin willst, Erfahrung haben. Ignorier es einfach.
Welches Buch oder welche Bücher verschenkst du am liebsten? Und warum?
Bei mir ist das immer, die Bücher, die ich verschenke, sind stark im Business-Kontext. Ich verschenke sehr gerne das Buch Magic Words. Das heißt Magic Words von Ted Nicholas. Ted Nicholas ist eine Direktmarketing-Legende aus den USA, leider verstorben. In diesem Buch geht es um magische Wörter. Denn die Sprache ist was sehr Wunderbares, mit der du aktiv dafür sorgen kannst, dass du bekommst, was du willst. Sei es den besten Tisch in einem Restaurant oder dass jemand dein Angebot kauft. Das ist ja von bis. Und in dem Buch lernst du einfach, wie das geht. Und das ist ganz fantastisch. Ich verdanke dem Buch viel, viel Umsatz, darf ich sagen. Ein weiteres Buch, was ich sehr gerne verschenke, ist Permission Marketing. Permission bedeutet Erlaubnis, also Erlaubnismarketing von Seth Godin, so heißt er. Auch eine Marketing-Genie aus den USA, der als erster Marketing mit einem Erlaubnisansatz versehen hat und sagt, naja, lass uns Marketing nicht als billige Werbung sehen, sondern mach doch Marketing so, du kommunizierst mit deiner Zielgruppe und hol dir die Erlaubnis von deiner Zielgruppe, ihr zu deinen Angeboten weitere Informationen zuzusenden. Und das ist ein ebenso wahnsinnig inspirierendes Buch. Und ein drittes, das ist auch ein ganz, ganz tolles Buch, ist Business is wie Rock'n'Roll von Richard Branson. Auch natürlich ein tolles, inspirierendes.
Habe ich auch gelesen, ja.
Ja, oder? Also wenn man irgendwie Unternehmer werden will oder sich damit auseinandersetzt, ist das schon ein cooles Buch.
Welcher vermeintliche Misserfolg in deinem Leben war für dich dann die Basis für einen späteren großen Erfolg? Gibt es so quasi einen Lieblingsmisserfolg in deinem Leben?
Absolut. Das ist das, was ich vorhin erzählt habe, als wir mit unserer Beauty-Studio-Kette dann als ich mich dann dort eingekauft habe, das war an sich ein totaler Misserfolg. Geld verbrannt ohne Ende. Es waren die härtesten Jahre meines Lebens, weil meine Mitgesellschafter Stefan, aber auch der eine war Ex-McKinsey und der andere war Partner bei Roland Berger. Beide 12 bis 25 Jahre älter als ich und haben mir wirklich die Hölle heiß gemacht. Ich war der Junior und die waren die Seniors mit vielen 100 Millionen. Und die haben mich gegrillt. Wenn ich nicht performte, gab's richtig Kasala. In dem Moment fand ich das grässlich. Es gab Momente, da saß ich als erwachsener Mann abends 9:30 im Büro alleine am Schreibtisch und mir flossen so die Tränen runter, weil ich den Druck nicht mehr ausgehalten habe, den die mir gegeben haben. Das heißt, es war ein wahnsinniger Druck. Es war nicht gerade geprägt von Sympathie und von Harmonie, sondern genau im Gegenteil. Und es kam auch kein Erfolg, zumindest die ersten 3-4 Jahre. Und das waren 7, 8, 9, 10 eigentlich auch noch, waren 4 Jahre wirklich nicht schön. Richtig Dreck fressen und Schläge kriegen. Und in dem Moment damals habe ich oft genug gesagt, ich tue mir das nicht mehr an, ich gehe jetzt, lasst mich alle in Ruhe. Ich breche ein, ich breche mir zusammen, dann breche ich aus, ich gehe einfach weg. Ich laufe weg, aber ich habe es irgendwie nicht getan. Und heute bin ich so dankbar. Und zwar nicht aus irgendeiner Weisheit heraus, dass ich mir schön rede, sondern ich bin denen einfach dankbar. Ich habe von denen gelernt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Sachebene und Beziehungsebene. Im Geschäft waren wir nämlich immer auf der Sachebene. Und wenn es ganz offensichtlich einfach nicht lief, dann muss man das sachlich diskutieren und bei den Fakten bleiben. Und ich war immer so ein Beziehungstyp. Und so, komm, wir müssen es doch gut verstehen, lass doch nett zueinander sein. Das hat die gar nicht interessiert. Waren wir abends essen oder haben uns privat unterhalten, waren das die nettesten Menschen. Ich habe das aber damals nicht verstanden. Das durfte ich dann lernen. Also was der Unterschied zwischen Sach- und Beziehungsebene. Aber auch, was sie mir unternehmerisch beigebracht haben, ist heute unbezahlbar. Ich verdanke denen so viel. Das habe ich nicht gesehen. Und das ist, würde ich sagen, meine Antwort auf diese Frage.
Wenn du an einem beliebigen Ort ein Riesenplakat aufhängen könntest, das selbst gestalten kannst, mit beliebigem Inhalt, mit Zitat, Spruch, Aussage, wie auch immer, was würdest du draufschreiben und warum? Quasi deine Botschaft an die Menschheit auf einem Plakat.
Menschheit. Ich würde Menschheit gerne reduzieren auf meine 2 Kinder. Weil jeder, der Kinder hat, weiß, ne, das ist so ein bisschen das Größte. Ich würde denen einen Spruch von Jim Rohn mitgeben. Jim Rohn war ein Businessphilosoph, sozusagen der Lehrmeister von Tony Robbins. Und der sagte, wünsch dir nicht, dass dein Leben leichter ist. Wünsch dir, dass du besser wirst. Und ich finde, das ist ein sehr schöner Leitsatz fürs Leben, weil er so wahr ist. Arbeite härter an dir selbst als an allem anderen. Wo würde ich es aufhängen? Da, wo meine Kinder es sehen. Ganz prominent. Und vielleicht so, dass es auch noch viele andere sehen. Das ist eine gute Frage, wo. Wenn ich davon ausgehe, dass meine Kinder hier im Düsseldorfer Raum bleiben, dann würde ich es vielleicht riesengroß an den Düsseldorfer Fernsehturm hängen, in 50 mal 50 Meter. Da würden es dann alle sehen.
Gibt es auch nur andere Zitate, nach denen du lebst, oder die dich täglich berühren, inspirieren und prägen?
Mit Sicherheit ist das eines davon. Das eines der nächsten, die ich zumindest versuche einzuhalten, aber das gelingt mir lange nicht immer, ist, wo immer du bist, sei da. Das bedeutet, ich bin jetzt hier in diesem Interview und wertschätze das so. Ich bin jetzt hier, ich bin mit dir hier in diesem Moment. Viel zu oft sind wir ja irgendwo und verbringen Zeit mit Menschen, sind aber gedanklich ganz woanders. Das ist rückblickend immer schlecht, weil wir es dann bereuen, sagen, Mensch, hätte ich das doch mehr genossen. Und wenn wir etwas mal nicht mehr haben, merken wir erst, wie sehr wir es gewertschätzt haben. Und ich glaube, wenn wir versuchen, nach diesem Leitsatz zu leben, wo immer du bist, sei da, dann kann man sich hinterher zumindest nicht vorwerfen, oh Mann, hätte ich das mal besser mehr genossen. Das ist einer, nach dem ich versuche zu leben. Aber ansonsten lebe ich viel nach Prinzipien und Werten.
Was ist für dich das bisher beste oder lohnendste Investment gewesen, das du hier getätigt hast, in Form von Geld, Zeit, Energie?
Da ich nicht studiert habe und auch nichts Gescheites gelernt habe, kann ich dennoch sagen, das Investment in mein Wissen und in meine Persönlichkeit. Aber Unternehmertum ist 90% oder 80% Persönlichkeitsentwicklung und der Rest ist Wissen und Umsetzung. Und das gesamte Geld, was ich in Bildung für mich selber investiert habe, seien es in Bücher, was ich heute immer noch ganz intensiv mache, Masterminds, Seminare, Workshops und Coachings, das hat sich schon wahnsinnig ausgezahlt. Und das Schöne ist, ich finde, je älter man wird und je mehr Erfahrungen wir sammeln, wir müssen gar nicht mehr den Anspruch haben, wenn wir ein Buch lesen, dass jede Seite uns begeistert. Manchmal ist nur dieser eine Satz, der ist wertvoll. Und so ist es vielleicht auch, wenn man ein Coaching bucht oder eine Mastermind oder was auch immer. Ich glaube, man darf gar nicht rangehen mit dieser Erwartung, es muss alles dich wahnsinnig überzeugen, sondern 2, 3 Nuggets da drin, die aber dann einen Hebel haben für dich. Das ist es. Und deswegen würde ich das sagen, immer das Investment in mich selber.
Bleiben wir gleich bei dir als Person. Was ist so quasi ein, oder was ist eine deiner vielleicht auch absurden Eigenschaften, die du auf gar keinen Fall verzichten möchtest?
Absurde Eigenschaft.
Es muss nicht absurd sein. Was ist eine Eigenschaft von dir, auf die du einfach nicht verzichten möchtest?
Ich bin, es gibt einen Satz, der lautet, wenn nach der Aussage, ich bin glücklich, ein Komma wenn kommt, also ich bin glücklich, wenn das und das, dann hast du ein Problem. Und eine meiner Haupteigenschaften ist, ich bin glücklich. Ich bin einfach, also in 90% der Fälle bin ich erstmal gut drauf. Bin also immer für einen Spaß zu haben, vielleicht sogar ein bisschen zu viel. Da würde mir ab und an ein bisschen mehr Reife vielleicht gut tun. Aber da will ich nicht drauf verzichten. Ich bin so und das ist eine Form von Energie, die ist einfach für mich ganz herrlich. Ich habe sehr viel Spaß mit mir selber. Und ja, dieses Positive, das möchte ich unbedingt beibehalten.
Gibt es irgendeine Überzeugung oder Verhaltensweise oder auch Gewohnheit, die du in den letzten 5 Jahren erst neu zu eigen gemacht hast, die für dich aber prägend war oder entscheidend war?
Ich würde nicht sagen, dass das eine neue ist, sondern das ist eine, die mir schon länger bewusst ist, aber richtige Lernerfolge kamen dann erst später. Das ist mit Sicherheit das Thema Fokus, sich zu fokussieren. Ich neigte früher dazu, auf 1000 Hochzeiten zu tanzen. Und das ist ja nie gut, weil du dich verzettelst. Wir haben alle immer nur ein gewisses Spektrum an Energie und Zeit zur Verfügung. Und das ist irgendwie logisch, wenn du es auf ganz viele Sachen verteilst, kriegt jedes nur ein bisschen. Wenn du es auf eine Sache verteilst, kriegt die alles. Und deswegen glaube ich, ist auf jeden Fall das Thema Fokus, Konzentration in den letzten 5 Jahren bei mir nochmal deutlich gewachsen und es wirklich hat ganz viel verändert.
Wenn du Fokus sagst, zu welchen Dingen kannst du heute leichter Nein sagen als vor 5 Jahren noch?
Ich kann an sich leichter Nein sagen. Ich glaube, das hat vielleicht auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun. Ich bin jetzt Mitte 40 und bin dadurch ein bisschen ruhiger. Und früher, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, hat man dann manchmal das Gefühl, oh, ich verpasse was, ah, da muss ich auch noch mitmachen, ah, da. Und sie, so dieses, das Gefühl habe ich viel weniger. Da bin ja viel gelassener und kann einfach Nein sagen zu den ganzen Chancen, die um die Ecke kommen. Und das ist auch was ich von meinem Mentor Stefan gelernt habe. Der sagt, oh, Pascal, die Kunst im Unternehmertum ist Nein zu sagen. Das ist wie in einer guten Ehe, wie in einer guten Partnerschaft, die Kunst ist Nein zu sagen. Und ich kann viel leichter Nein sagen zu vermeintlichen Wahnsinnschancen, die da um die Ecke kommen, wo, wenn du jünger bist, du vielleicht sagst, oh, das ist jetzt das Ding in meinem Leben. Ganz locker, nein.
Wenn du jetzt von Fokus sprichst, du bist ja als Unternehmer, du hast viel Verantwortung, du hast ein Buch geschrieben, kommen wir später noch dazu, du bist auf der Bühne, du hast Mitarbeiter im Team, Marketing, Vertrieb. Was hilft dir dann wirklich konkret in der Praxis, diesen Fokus zu behalten, den du brauchst?
Das können simple Sachen sein, wie Ablenkungen eliminieren. Kleinstes Beispiel, mein Handy klingelt nicht. Es klingelt einfach nicht. Es sei denn, ich mache bewusst auf laut. Ansonsten, ich kriege keine Benachrichtigungen für Nachrichten, für WhatsApp, für SMS, für E-Mails. So, es klingelt selbst nicht. Es hat jetzt heute Morgen geklingelt, weil ich es angemacht habe, weil ich mir gedacht habe, vielleicht rufst du nochmal an, weil du irgendwie einen Eingang nicht findest oder sowas. Die sind wirklich, dann habe ich es angehabt. Aber ansonsten würde es nicht klingeln. Das gleiche gilt am Computer. Ich kriege keine Benachrichtigung. Manche haben ja so oben rechts am Bildschirm so blub, neue Nachricht hier, blub, neue Nachricht. Das reißt sich ja immer wieder raus. Also mir hilft es, alle ablenkenden Elemente um mich herum auszuschalten, auch meinem Umfeld mitzuteilen, wenn die Tür zu ist, ist die zu, störe mich nicht. Wenn ich Kopfhörer auf habe, erst recht nicht ansprechen. Das können solche Sachen sein, mich zu fokussieren. Und eine Sache, die mir auch immer wieder hilft, ist ein Satz, und der lautet, Distanz schafft Nähe. Ich nenne das im Unternehmertum, nenne ich das Helikopterfliegen. Das ist so, wenn ich das Gefühl habe, mir wächst alles über den Kopf, es ist zu viel jetzt, dann gehe ich in die Distanz. Das heißt, ich sprichwörtlich lege ich die Sachen mal auf den Tisch, alle Themen, sortiere das und gucke von oben drauf. Und versuche, einen Überblick zu verschaffen. Dadurch kriegst du A, wieder Struktur im Kopf, aber findest auch B, sofort wieder zu Prioritäten zurück. Und das Schöne ist, das meiste kannst du dann, stellst du fest, erstmal ignorieren. Und wenn du das Gefühl hast, du kannst es nicht ignorieren, dann empfehle ich meine Vorgehensweise, ich nenne die selektive Ignoranz. Ich nur ignoriere es einfach trotzdem, aber sehr selektiv. Das jetzt nicht. Das heißt ja nicht, dass es nie, aber jetzt nicht. Und das ist eine zweite Sache, die ich sehr empfehlen kann. Und ansonsten ist das Training. Es ist einfach Training, sich zu fokussieren und sich auch immer wieder zu disziplinieren, zu gucken, möglichst wenig Dinge zu tun. Das ist ja der Fall. Es gibt diesen Satz, den es eilig hast, geh langsam. Gibt ein fantastisches Buch, das heißt Essentialismus. Und auf Englisch Essentialism. Der Untertitel ist Weniger, aber besser. Und es ist am Ende eine Managementlehre. Mach weniger Dinge, aber mach die besser. Du wirst viel mehr bewegt kriegen, als wenn du ganz viele Sachen hast, wahnsinnig beschäftigt bist, aber weniger Output am Ende hast. Und im Unternehmertum geht es nur um Output. Es geht nicht darum, beschäftigt zu sein, sondern es geht darum, deine PS auf die Straße zu kriegen und Ergebnisse zu liefern. Um nichts anderes geht's. Und Menschen, die ich treffe, die mir sagen, boah, ich war heute wieder so busy, ich war so beschäftigt, ich weiß gar nicht, was ich alles heute gemacht habe. Da weiß ich, die haben meistens keinen sehr guten Output. So, und am Ende, finde ich, gibt es einfach eine Riesenparallele zwischen Unternehmertum und Spitzensport. Wenn du eine Firma hast, die auf einer gewissen Größe, vielleicht auch Mitarbeitende etc., dann musst du einfach akzeptieren, jeden Tag dran zu bleiben. Wenn du loslässt, geht's schief. Es sei denn, du hast es geschafft, eine Management-Ebene zu installieren, die es gut managen können. Dafür müssen sie aber gut managen können. Aber dann ist dein Job, die Manager zu managen und auf die entscheidenden Zahlen zu gucken. Und jeden Tag. Einfach jeden Tag.
Als du vorher gesagt hast, du bist jemand, der mit viel Spaß, mit viel Action, auch mit viel Freude mit sich selbst im täglich auch durchs Leben geht, hat das das Bild auch besteht, dass ich, wie ich dich kennengelernt habe vor einigen Jahren jetzt, habe mich dann aber an ein YouTube-Video erinnert, wo du auch über dunkle Zeiten gesprochen hast.
Ja.
Und ich meine, hey, Pascal, mal quasi nahe der Depression.
Ja, das ist auch so.
Was war da damals und wie hast du das gemeistert?
Das ist jetzt 5 Jahre knapp her. Da merkte ich, dass mir auch wieder so alles vom Kopf gewachsen ist. Es lief nicht gut in der Firma, wir hatten eine massive Krise mit einem Geschäftspartner, ganz, ganz eng, hatte ich eine Trennung jetzt gerade hinter mir. Und ich glaube, das war einfach ein Zeichen meines Körpers. Das, damit meine ich nicht nur das Physische, sondern auch wahrscheinlich das Mentale, das Emotionale. Einfach, es ist zu viel, mach mal ruhiger. Und ich habe das so gemerkt, dass ich keine Lust mehr hatte, morgens früh. Ich hatte keine Lust mehr aufzustehen. Ich hatte keine Lust mehr, in die Firma zu gehen. Und das ist wahnsinnig alarmierend. Und ich glaube, da muss man hinsehen, wenn man sowas hat. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, also was soll ich denn jetzt machen? Jetzt noch mehr Gas geben oder dich zwingen? Das wird nicht funktionieren. Und dann habe ich einfach losgelassen. Gesagt, jetzt lasse ich es geschehen. Es wird sich schon irgendwie alles fügen. Ich habe getan, was ich konnte. Jetzt achte ich ein bisschen auf mich, habe tatsächlich mal eine Zeit lang, vielleicht 2 Wochen lang, massiv Stunden reduziert. Bin nach der Hälfte des Tages nach Hause gegangen, habe viel für mich getan. Mehr Sport wieder gemacht, mehr in die Natur gegangen. Für mich ist immer ganz wichtig, in die Natur zu gehen, mich wieder zu verbinden. Und dann ging das relativ schnell wieder gut. Und Depression ist ja übersetzt eine innere Erstarrung. Das ist Depression, du erstarrst. Und auch in Wärmebildern Menschen mit Depressionen sind viel kälter auf einer Wärmebildkamera als jemand ohne Depression, weil sie innerlich erstarren. Und der Weg ist aus meiner Sicht, den Standpunkt wechseln, in die Bewegung gehen, raus aus diesem Stress gehen. Das hat zumindest für mich gut funktioniert.
Jetzt inspirierst du ja als Coach, aber auch als Speaker auf der Bühne ja laufend hunderttausende Menschen. Wer inspiriert dich? Wer ist für dich so Vorbild?
Ich habe nicht so dieses eine große Vorbild, wo ich sage, boah, dieser Person eifere ich nach, so will ich werden. Das habe ich gar nicht. Ich finde, ich habe was viel Schöneres, nämlich ganz viele unterschiedliche Menschen. Mich inspirieren meine Kinder, mich inspirieren Menschen, die ich im Alltag treffe. Das kann jemand sein, ich gehe zum Bäcker und da ist eine Verkäuferin und die ist einfach so positiv, und dann inspiriert mich das. Dann finde ich das toll und sage, boah, also ich versuche überall zu schauen, wo sind tolle Sachen, die ich entdecke und was, wie kann ich das für mich nutzen und übernehmen. Und das kann jeder sein. Natürlich gibt es unternehmerisch ein paar Leute, wo ich sage, boah, toll, das finde ich richtig gut. Ich habe am Sonntag jemanden getroffen, ich weiß nicht wer, aber relativ bekannt. Und die Person hat mich wahnsinnig inspiriert, wie ruhig sie ist. Sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer. Wie ruhig er ist, wie er spricht. Das hat mich wahnsinnig inspiriert in dem Moment, wo ich dachte, wow, da könnte ich auch ein bisschen was von gebrauchen. Dann inspiriert mich das. Also eigentlich kann mich jeder inspirieren. Ich glaube, man darf sich von allen Menschen, die man begegnet, ob das der ist, der die Mülltonne entleert, die Bäckerin, ein großer Unternehmer oder Kinder oder sonst wie, Mann oder Frau, ist völlig egal. Wenn du was Schönes entdeckst in Menschen, dann darf dich das inspirieren und stell dir immer die Frage, hey, wie könnte ich das für mich übernehmen? Was kann ich für mich daraus lernen?
Deine Lebensgeschichte klingt nach viel Action, nach viel Speed, nach Wagnissen, die du eingegangen bist, nach Erfolgen. Du hast auch von Scheitern und Misserfolgen erzählt. Was war in all diesen Jahren und auch Jahrzehnten das Verrückteste, was du jemals gemacht hast?
Ich habe ein paar verrückte Sachen gemacht. Ich war in jungen Jahren Profi-Mountainbiker. Da bin ich mal mit dem Mountainbike die Skisprungschanze runtergesprungen. Dann wohnen wir hier am Rhein. Und der Rhein ist ja, wie breit ist der? 300 Meter, 350 Meter. Und ich habe mir immer schon überlegt, wie wäre es denn, wenn ich da mal durchschwimme, von einem Ufer zum anderen. Ja, und der hat ja eine hohe Fließgeschwindigkeit, viel Strömung. Und dann habe ich gegoogelt, ja, durch den Rhein schwimmen, du findest nur Horrormeldungen. Alle Leute, die ums Leben kommen, ertrinken. Das kann doch nicht sein. Und dann habe ich mich irgendwann mal vorbereitet, geguckt, wann ist der wenigste Schiffsverkehr und wann ist die beste Jahreszeit. Und dann habe ich es einfach gemacht, bin ich da durchgeschwommen. War völlig unspektakulär. Letzten Sommer war ich mit meinem besten Freund zusammen in Florida Pythons jagen, weil die da eine Plage sind. Da haben wir Pythons, also wirklich große, große Würgeschlangen mit der Hand gefangen. Solche Sachen finde ich sehr schön als Ausgleich zum Unternehmertum. Im Unternehmertum selber, muss ich fairerweise sagen, empfinde ich die Dinge, die ich tue, gar nicht als verrückt. Das mag für andere anders sein und sagen, boah, das war aber jetzt mutig. Ich sehe das gar nicht so. Deswegen kann ich nur so verrückte Sachen eher im privaten Bereich erzählen. Wir gehen gerne auf Survival-Tour in Kanada und nehmen aber mit nur einen Schlafsack und gehen wirklich also in die Rocky Mountains. Da gibt's Bären, da gibt's Wölfe, da gibt's Pumas und wir übernachten wirklich, also wir ohne Zelt, ohne alles, nur im Schlafsack, Survival-Ernährung. Wir ernähren uns selber, fangen unser Essen selber. Das mal immer so eine Woche. Ist schon schön, weil es einen auch erdet und vielleicht hilft es mir auch privat in solchen Momenten tief raus aus meiner Komfortzone zu gehen, um dann im Unternehmertum dir zu denken, weißt du, wenn du mal eine 3-Meter-Python mit der Hand gefangen hast, dann schockt dich in der Geschäftswelt so schnell nichts mehr.
Ja. Wenn das Leben morgen vorbei wäre, wie würdest du den heutigen Tag noch verbringen?
Am Meer mit meinen Kindern. Also draußen in der Natur mit meinen Kindern. Das kann am Meer sein, das kann im Wald sein. Aber ja, natürlich mit denen.
Wie definierst du für dich persönlich Glück?
Nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Ich glaube, Glück ist erst einmal eine Einstellung. Und das, was ich gerade sagte, das Wichtigste ist Dankbarkeit. Und wir verlernen das, glaube ich, so ein bisschen, weil wir von Impulsen getrieben nach sofortiger Triebbefriedigung lechzen. Und das muss alles ganz schnell gehen heute. Und wenn du das nicht hast, bist du nicht glücklich. Oh, guck mal hier, die Fußbodenheizung geht nicht. Und oh Mann, jetzt, ne, ich habe keine Ledersitze im Auto oder was weiß ich was. Mein iPhone-Akku ist leer. Wir fokussieren uns viel zu sehr auf die Dinge, die jetzt nicht gut sind. Ich glaube, wir alle haben so viele Sachen im Leben, auf die wir gucken und dankbar sein können. Und ich glaube, Dankbarkeit ist wahres Glück. Und das ist ja dann wieder das Schöne am Leben. Das, worauf wir uns konzentrieren, vergrößert sich. Wenn wir uns auf Dankbarkeit konzentrieren und dieses Gefühl erzeugen, ist ja eine Art von Schwingung, eine Frequenz, dann ziehst du davon mehr an. Und ich glaube, das zu können, das ist echtes Glück. Neben so Sachen wie Gesundheit, Menschen zu haben, die dich lieben. Ja. Aber ich, für alle, die jetzt gesagt haben, ich antworte jetzt hier mit meinem Sportwagen oder so, das ist nicht Glück. Das ist schön, aber das ist nicht wirklich das Glück.
Jetzt haben wir Jahrzehnte zurückgeblickt. Ein Tag Studium, Insolvenz, Gerichtsvollzieher, staubbeutel.de.
Ja.
Coach, Speaker, mehr Geschäft, also eine Erfolgsgeschichte, die außergewöhnlich ist. Auch viel Persönliches aus deinem Leben. Wenn in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war der Pascal Fey? Was war an dem Typen so besonders? Was sollte man dann antworten?
Du stellst wirklich gute Fragen. Der war ein Mensch, der sich nicht aufhalten hat lassen, Unternehmertum zu leben, positiv zu sein und den Menschen, die es wollen, zu helfen, Dinge einfach zu verstehen. Das ist, glaube ich, meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, glaube ich, sagen wir im geschäftlichen Kontext, komplexe Dinge einfach zu übersetzen und den Leuten damit Unternehmertum, vielleicht Erfolg, Skalierung so nahe zu bringen, dass sie sagen, jetzt habe ich es verstanden, das ist ja einfach. Und ich will, dass die Leute sagen, der war es, der so einfach gemacht hat. Weil am Ende geht es mir um Freiheit, um Selbstbestimmung und Freiheit. Und ich in meinem Leben habe das durch Unternehmertum für mich realisiert. Das kann für jeden anderen aber was anderes sein. Aber ich glaube, Freiheit ist das große Warum dahinter. Wir leben ungefähr 4200 Wochen. Das ist 4200 Mal Montag. Danach ist vorbei. Was dann kommt, wissen wir nicht. Aber ich glaube, in dieser kurzen Zeit ist das Schönste, was wir irgendwann sagen können, ich war ein freier Mensch.